Grundlegend gab es oft auch erstmal ein Missverständnis, weil dann gefragt wurde, ja, was machen denn deine Eltern? Ja, meine Mama ist Lehrerin und mein Papa hat eine Waffelfabrik. Eine Waffenfabrik? Nein, eine Waffelfabrik.
Oh nein, oh nein.
Hammer Stimmen. Zeit für eine Aussprache. Die Stadt und ihre Menschen. Was du noch nicht wusstest, deine Ohren aber aufsaugen werden. Präsentiert für den Gaumen, abgerundet von Schürmanns Genusswelten. Deinem Experten für exzellente Weine, köstliche Spirituosen und besondere Biere.
800 Jahre Hamm, 8 Persönlichkeiten. Eine neue Folge und wieder mit am Start für euch sind Michael Knippenkötter, Lokal-Chefredakteur des Westfälischen Anzeiger.
Und an meiner Seite die Frau, die jeden Morgen um 3:30 super gut gelaunt aufsteht, Simone Nievert von der Lippewelle.
Und jetzt direkt mal knuspert.
Boah, meine lecker. Bitte. Ja. Das knackig, das hat man gehört, glaube ich, ne?
Oder? Das war der Plan.
Wir essen euch jetzt hier einfach in dieser Podcast-Folge was vor.
Ja.
Denn damit sind wir auch schon mittendrin beim Thema. Es geht um Waffeln. Frische, knusprige Waffeln, die auch einen sehr, sehr leckeren Geruch verströmen im Hammer Süden.
Ich genau.
kann das beurteilen. Ich wohne nämlich hier um die Ecke. Wir sind in der Waffelfabrik Jaspert zu Gast bei Ulf und Sina Jaspert. Hallo, ihr beiden.
Ja, richtig. Hallo. Und wir dürfen du sagen. Hallo, Sina. Hallo, Ulf.
Ja, hallo, Michael. Hallo, Simone.
Wobei Ulf nur die Kurzform ist, ne? Wollen wir es ganz kurz erklären? Wie viele Namen hast du?
Ja, ich habe 5 Vornamen. Also Ulf, Friedrich, Wilhelm, Hans und Wolfgang hängt auch noch dahinter. Ulf ist eben der Rufname, Friedrich ein Großvater, Wilhelm der zweite Großvater, Hans ein Patenonkel und Wolfgang mein Vater.
Das ist ja wie bei Adels hier, oder? Wie
ja, von,
im britischen Königshaus.
Ist nicht dahinter.
Nee, aber 5 Namen. Also
wenn man sich da abends vorstellt, ist der Abend auch schon wieder vorbei.
Ulf ist quasi der Waffelkönig von Hamm, so kann man sagen. Und nicht nur von Hamm.
Nee, das stimmt. Wir sind also, ich würde mal sagen, auf unserem Bereich, man muss das mal trennen zwischen Industriewaffeln und handwerklichen Eiswaffeln, die also in den Eisdielen verkauft werden. Industriewaffeln machen wir so gut wie gar nicht. Aber so im handwerklichen Bereich, glaube ich, sind wir schon führend in Deutschland sowieso, ich denke auch in Europa.
Ganz kurz zum Verständnis, Industriewaffeln, sind das jetzt, ist das jetzt sowas wie, ich sag mal, für Langnese?
Ja, zum Beispiel.
Also die beliefert ihr nicht?
Die beliefern wir nicht. Das sind also diese Waffeln, wo die Tüten drum sind und die dann eben eingefroren werden mit der Kakao-Fettglasur und dem Eis da drin. Da gehen sehr große Mengen an wenige Hersteller und da ist man so preislich schon immer sehr, ich sag mal, kann man sehr gedrückt werden. Mhm. Und wir sind lieber im handwerklichen Bereich, das ist aufwendiger. Es gibt viel mehr Sorten, es gibt viel mehr Rezepte, es gibt alle möglichen Verpackungen. Und also wir sind dafür eingerichtet, andere sind auf Industriewaffen eingerichtet und ja, so haben wir uns spezialisiert.
Und wir reden hier von einem Familienunternehmen, das es seit 113 Jahren gibt.
Richtig.
Ich muss kurz erklären, wir sind hier eben einfach von der Richard-Wagner-Straße abgebogen in Richtung Süden. Das war eher unscheinbar und plötzlich steht man so mitten in der Stadt auf einem recht großen Firmengelände. Sina, du bist hier bald diejenige, die das Sagen hat. Kannst du denn auch die gesamte Firmengeschichte auswendig erklären? Oder?
Ja, den Großteil eigentlich schon. Angefangen hat das mit meinem Uropa, der sich die Überfahrt in die USA verdient hat. Also der ist Bauerssohn gewesen, hatte eben mehrere Geschwister, wollte aber was Neues machen und hat dann in der USA auf einer Weltausstellung die erste Waffel von einem Italiener handgedreht über den Dorn gesehen und dachte sich, ja, das könnte ich ja eigentlich zu Hause auch machen. Und hat dann mit meiner Uroma zusammen angefangen, erst klein aus der Garage und halt nach und nach über die Jahre größer, eben Waffeln zu produzieren und zu verkaufen. Und dann hat mein Opa die Firma übernommen, später eben mein Vater. In der Zwischenzeit wurde einmal der Standort gewechselt, weil wir uns eben so massiv vergrößert haben. Und seit 2022 bin ich dann eingestiegen und dabei.
Das ist eine tolle Geschichte, boah, oder? Das erinnert mich so ein bisschen an Titanic. So der
ja,
so ich sag jetzt mal, Bauerssohn, der in Amerika irgendwie groß rauskommt. Aber mit dieser Idee, allein diese Idee zu haben, ach, das könnte ich bei uns auch machen.
Also ich glaube, dass er ohne ein besonderes Ziel da in die USA gegangen ist. Es sind ja viele ausgewandert zu der damaligen Zeit. Und dann hat er das gesehen und hat gedacht, naja, okay, das wäre auch was für Deutschland und ist ja damit zurückgekommen. Ne? Vielleicht wäre er sonst auch da geblieben, keine Ahnung.
Aber hatte er direkt Erfolg? Also man probiert ja dann viel aus, du hast es gesagt, so in der Garage, so ein bisschen Steve Jobs-mäßig und dann muss man ja auch sagen, wahrscheinlich mit der ersten Waffel kann man ja nicht sagen, ist das sofort durch die Decke gegangen, oder?
Nein, das kann man nicht sagen. Also es war natürlich erst im kleineren Umkreis und ist halt nach und nach über die Jahre einfach gewachsen.
Mhm. Wo hat er das denn erstmal angeboten? Also gab es das schon, dass hier italienische Eiscafés waren? Das ist doch lange vor der Zeit
gewesen. Er ist auch erst angefangen eigentlich nicht mit einem eigentlichen Hörnchen, sondern mit einem Waffelröllchen.
Diese Eiserkuchen, die man
Eiserkuchen,
kennt.
Genau.
Die man so dazu reinsteckt oder so.
Oder die man füllen kann mit Sahne und so. Und die haben die zuerst gebacken und dann an Bäckereien verkauft. So war der Anfang. Und dann die im
Bäckereien.
In Blechdosen mit dem Fahrrad ausgefahren, glaube ich. So, ne? In der Art war das.
Die Eisdielen kamen dann erst später? Auch gerade hier
Später, ja. Ich kann nicht genau sagen, wann. Keine Ahnung.
Jetzt muss man sagen, wir machen mal einen kleinen Sprung in eine nicht ganz so schöne deutsche Geschichtszeit. 1939 gab es dann ein staatliches Verbot von Eiswaffeln und die Produktion wurde umgestellt auf Vollkornwaffeln. Das klingt jetzt so bio, aber hatte vermutlich einen ganz anderen Hintergrund.
Nee, war auch bio eigentlich.
Okay, aber das wird den Nazis aber, jetzt, glaube ich, egal gewesen sein.
Also jedenfalls die Zutaten, gut, die waren sicherlich nicht aus kontrolliert biologischem Anbau, aber ich sage mal von der Tendenz her, Vollkorn, das war natürlich dann schon bio. Ne? Also da haben wir Waffelblätter gebacken, und haben die zugeschnitten zu einer Größe, wie es heute ungefähr das Knäckebrot auch hat. Ne? Und das nannte sich damals Wehrmachtsbrot. Wir haben also die Wehrmacht damit beliefert und hinterher ist das Produkt auch noch weitergelaufen, so im normalen Handel.
Weil es besonders nahrhaft war, ganz einfach, ne?
Ja, scheinbar. Aber so haben wir uns auf jeden Fall über Wasser gehalten.
Ja, 1959 gab es den Umzug an den heutigen Standort Richard-Wagner-Straße. Michael hat es gerade erzählt, ihr seid von da aus auch abgebogen. Das ist ja heute die Firmenzufahrt. Richtig. Da ich hier in der Ecke wohne, weiß ich aber, die war früher vom Lange-Wanne-Weg aus, ne? Ich habe da häufig mal hinter dem ein oder anderen LKW gestanden, der versucht hat, Hilfe, Hilfe, wie komme ich hier in diese... Das war so eine Mini-Einfahrt, ich weiß auch nicht, wie oft da wer hängen geblieben ist.
Das war eigentlich eigentlich war das eine Nebeneinfahrt. Aber wir haben ja nun zwei Einfahrten, hast du ja gerade gesagt, einmal vom Lange-Wanne-Weg und einmal hier von der Richard-Wagner-Straße. Früher ging das dann von der Richard-Wagner-Straße aus und man kam in den Hinterbereich durch eine Durchfahrt, die aber für die heutigen LKWs zu niedrig war. Als die LKWs höher wurden, konnte man nicht mehr nach hinten durchfahren. Und dann sind auch die großen LKWs vom Lange-Wanne-Weg aus reingefahren. Und das war extrem eng. Und dann haben wir irgendwann die Durchfahrt erhöht. Und jetzt wird das hinten gar nicht mehr benutzt.
Am Lange-Wanne-Weg gab es dann erst so einen Betonpöller, um das auszuschützen.
Ja, auch immer wirklich Probleme mit den Nachbarn. Zu Recht haben sie sich beschwert. Ja. Und da haben wir jetzt Gott sei Dank Ruhe.
Wo kommen die denn überall her, Sina, diese LKW?
Das ist ganz unterschiedlich. Also kommt drauf an, ob wir eben Rohstoffe geliefert bekommen oder ob es LKW sind von Kunden, die dann Produkte, Fertigprodukte abholen. Es sind auch unsere eigenen LKWs, die von Touren wiederkommen. Also total unterschiedlich.
Worauf ich so ein bisschen hinaus will, ist dabei, wohin liefert ihr alles aus?
Eigentlich in ganz verschiedene Länder, also nah in die Nachbarländer wie in die Niederlande, natürlich, also Deutschland ist klar. Dann nach Österreich, in die Schweiz, Frankreich, nach Spanien, nach England. Wir haben auch einen Kunden tatsächlich zum Beispiel in den USA, also auch weiter entfernte Kunden. In Belgien, ich könnte jetzt noch weitermachen, aber ich vergesse garantiert auch Länder.
Aber Italien auch, oder?
Italien auch,
das klar. Das Land des Eises, natürlich, also Italien, die brauchen noch Hammerwaffeln.
Italien ist das Hauptexportland für uns. Wir haben auch noch eine Tochterfirma in Italien.
Also die italienischen Eismacher schwören auf Hammerwaffeln.
Natürlich, worauf sonst?
Und wenn ihr jetzt mal Urlaub macht.
Nein, aber wir haben da keine Produktion.
Ja.
Wir haben dann eine Vertriebsfirma. Okay. Ne?
Ja, die wissen, was gut ist, die Italiener. Ja.
Aber wenn ihr jetzt mal Urlaub macht, ihr seid zum Beispiel in Italien und dann geht ihr da in eine Eisdiele, schöner Nachmittag, Sonne scheint, ihr habt Lust auf ein Eis und dann isst ihr das Eis und beißt in diese Waffel und dann wisst ihr sofort, das kommt von uns.
Auf jeden Fall, wenn ich an irgendeiner Eisdiele vorbeigehe, dann gucke ich immer, ob das unsere Waffeln sind oder nicht.
Das meistens, kann man erkennen von außen?
Also ich sehe es meistens, ja.
Woran? Darfst du das verraten oder ist das Firmengeheimnis?
Das kann ich ja eigentlich gar nicht.
Also an dieser angebissenen könnte man jetzt erkennen, wie meine Zähne ist, aber das ist egal.
Genau.
Nee, sag mal, woran erkennst du das?
So, man sieht das beispielsweise an der Farbe, wie die gewickelt sind, wie die Struktur ist, wie die Gravur ist und so, und verschiedene Sachen. Also das sieht man einfach, ne?
Ja, sagen du auch?
Am Geschmack.
Ja, es gibt schon sehr eindeutige Hinweise.
Also nicht immer, man kann es nicht immer unterscheiden.
Es gibt auch Abdrücke, wie zum Beispiel von Abnahmearmen, die unterschiedlich aussehen können. Also es gibt schon verschiedene Hinweise, woran man sein eigenes Produkt erkennen kann.
Und du auch im Urlaub? Hast du auch einen Blick für meinen Mann? Oh.
Durchschnittlich ja. Nicht immer, kommt drauf an, bei welchem Produkt, aber es gibt schon viele, die man erkennen kann.
Wie war das überhaupt in deiner Kindheit? Ich könnte mir vorstellen, du bist, weiß ich nicht, Kindergarten, Grundschulalter und erzählst, oder die Kinder kriegen das mit, wie auch immer, mein Papa hat eine Waffelfabrik. War wahrscheinlich immer die Bude voll hier, oder?
Ja, also es war schon so, dass gerne mal gefragt wurde, ob ich Waffeln mit in die Schule nehmen kann. aber grundlegend gab es oft auch erstmal ein Missverständnis, weil dann gefragt wurde, ja, was machen denn deine Eltern? Ja, meine Mama ist Lehrerin und mein Papa hat eine Waffelfabrik. Eine Waffenfabrik? Nein, eine Waffelfabrik.
Oh nein.
Oh Gott. Mein Papa hat einen an der Waffel. Nein.
Wäre heutzutage natürlich auch kein schlechtes Geschäft. Ne?
Würde man viel Geld mitmachen. Aber nein, wir haben lieber Waffeln hier bei wir uns auch. In Hamm als Waffen. Auf jeden Fall. Aber apropos Waffeln mitbringen, der beliebte Waffelbruch, bin ich als Kind noch im Kindergarten mit groß geworden? Ich glaube, den gibt es gar nicht mehr im Tierpark, ne? Oder?
Nein, irgendwann ist, also wir haben das immer also als Spende an den Tierpark geliefert und es ist ja auch sehr viel von den Kindern da gegessen worden. Ich glaube, mehr als an die Tiere verfüttert worden ist. Und deswegen haben wir auch immer schon darauf geachtet, dass das jetzt kein Bruch war, der irgendwo auf den Boden gefallen ist, sondern der auf jeden Fall auch sauber war. Aber dann hieß es irgendwann, die Tiere werden unkontrolliert gefüttert. Mhm. Das stimmt ja wahrscheinlich auch in einem gewissen Sinne. Und dann wollten wir es gar nicht mehr haben.
Ja, es vertragen ja auch eh nicht alle Tiere. Und ja, dann muss man da aufpassen wahrscheinlich.
Das ne? denke ich. Ne?
Also von meinen Waffeln haben nicht viele Tiere was gesehen.
Verstehe.
Also, die hatten kein Bauchweh. Müssen sie.
Aber das ist ja eigentlich auch ein ganz gutes Stichwort. Hammer Tierpark ist hier um die Ecke. Wir sind tatsächlich im Herzen der Stadt. Warum eigentlich? Also ist das praktisch, wenn man so mittendrin ist in so einer Großstadt? Eigentlich würde man ja denken, man sucht sich vielleicht, wenn man dann auch wächst. Und wir haben ja auch gerade gehört, Produktion und Auslieferungen überall in die Welt, das klingt ja schon groß. Ist es dann nicht praktisch, vielleicht irgendwann mal an so einen Stadtrand zu gehen?
Das würde ich mir schon wünschen, ja.
Ach, das soll Nein. die Tochter dann jetzt dann regeln,
das soll
oder?
Das sollen wir mal machen, ja, genau.
Können wir jetzt hier exklusiv was verkünden, oder?
Nee, also das war natürlich früher kleiner, haben wir eben drüber geredet. Und als wir hier hingezogen sind, da ist also das Grundstück gekauft worden, da ist das Gebäude gebaut worden, da sind neue Maschinen angeschafft worden. Und mein Großvater hat damals gesagt, komm, ich weiß nicht, vielleicht wird es uns mal zu klein, lass uns das Grundstück daneben auch noch kaufen. Hat er zu meinem Vater gesagt, wo ja heute Breitenbach ist. Ne? Mhm. Haben sie leider früher nicht gemacht, weil mein Vater dann gesagt hat, schon so viel investiert und das wird da ein bisschen viel. Und heute hätten wir es gerne, ja. Oder eben am Stadtrand.
Aber da fahren jetzt Busse.
Da fahren Busse, ja. Aber umziehen, neu bauen, die ganzen Maschinen umsetzen, Produktionsverlust in der Zeit, das ist auch alles nicht so einfach.
Ne? Ja, ist ein Risiko.
Ja, ja.
Sind Sie ansonsten zufrieden mit der Stadt Hamm, was die Stadt für Sie als Unternehmer tut? Oder gibt es da Luft nach oben?
Nee, ich kann eigentlich sagen,
das habe ich Sie gesagt, fällt mir gerade auf. Entschuldige.
Ja, ich habe mich auch schon gewundert. Wir kennen uns ja schon so lange.
Ja, weil es jetzt um die Stadt ging. Da war so Verwaltung im Kopf.
Ja, ja, genau. Jetzt war ich so konzentriert. Da habe ich. Komm.
Aber wir waren schon hier bei LKW und Produktion. Jetzt ist ja, glaube ich, die Produktion in vollem Gange. Also die Eissaison hat gestartet.
Ja.
Das heißt, ihr habt 24/7 oder wie lange laufen hier die Maschinen?
Nee. 24, 5,5.
Also wenn, dann 24 Stunden am Stück, aber nicht das ganze Wochenende.
Nein, von montags morgens bis samstags mittags.
Weil das ansonsten auch schwer zu handeln wäre. Ich glaube, ihr seid so um die 100 Mitarbeiter, ne?
Ja, im Sommer, ja.
Die man dann ja umschichten muss, wenn die komplett die Sonntage durchkloppen. Und
ja, das ist schon schwierig natürlich, ne? Oder man müsste speziell für diese Schichten noch extra Leute einstellen. Dann weiß man aber auch nicht, wie oft braucht man das, wie lange muss das laufen. Ist ein bisschen schwierig zu kalkulieren noch.
Und wie viele Waffeln verlassen dann hier die Bänder jeden Tag?
Also ich sag mal, wenn alle Maschinen laufen, was aber nicht immer der Fall ist, weil mal wird die eine Waffel mehr gefragt, mal die andere. Und wir würden die alle Maschinen bis zum Anschlag, sagen wir mal, laufen lassen, dann sind das pro Stunde über 200.000 Stück.
Pro Stunde über 200.000 Stück?
Aber wie gesagt, es laufen nicht immer alle Maschinen. Es ist, wir arbeiten auch grundsätzlich so, dass wir Maschinen, dass wir die nicht bis zum Anschlag laufen lassen, aus Qualitätsgründen lieber ein bisschen etwas langsamer und ruhiger und dass man auch eine gute Qualität hat.
Aber auf die unterschiedlichen Waffelformen müssen wir ja auch noch kommen, ne?
Da haben wir, als wir eben zu euch hier hineingekommen sind, haben wir so ein schönes, so eine Vitrine gesehen mit Waffeln drin, ganz unterschiedliche Arten und Formen. Was sind denn die Klassiker? Könnt ihr das beschreiben? Oder was ist das, was habt ihr da alle schon so ausprobiert in den letzten 113 Jahren an Waffeln?
Sina. Ja, die Klassiker ist, also als normales Hörnchen, also süß gedrehtes, also erstmal um anzufangen, wir unterscheiden zwischen süß gedrehten Hörnchen und gepressten Hörnchen.
Aber süß sind doch alle, oder nicht? Oder habt ihr auch
gepresste
neutrale
Hörnchen? Genau, gepresste Hörnchen haben eher einen neutralen Geschmack tatsächlich.
Sind das diese, wo nur eine Kugel oben reinpasst? Diese eher, das, die so zerbröseln im Mund?
Genau, das ist auch typisch für Softeis.
Jetzt guck doch nicht so, das gibt es nun mal auch.
Ja, manche mögen das, jetzt mal ganz im Ernst, aber diese, also die sind schon geiler, ne? Diese.
Ich persönlich würde sagen, ja.
Manche mögen auch die ganz einfachen lieber. Gibt's auch.
Okay, also das sind die gepressten. Okay.
Genau. Zwischen denen unterscheiden wir also grundlegend erstmal. Und dann gibt es noch verschiedenste Dekorwaffeln. Dekorwaffeln sind zum Beispiel Knuspertaler. Knuspertaler verkaufen sich tatsächlich sehr gut. Das sind einfach runde Taler, die oben so ins Eis gesteckt wird. Genau. Davon gibt es dann auch die Sanremos. Das sind Well- oder Herzfächerwaffeln. Die kennt man eigentlich auch aus der Eisdiele, typisch für oben im Eis. Von den Hörnchen ist ein Klassiker die FJ42. Das ist einfach ein Standardhörnchen, eine Standardgröße.
Das klingt jetzt wirklich eher nach Waffengeschäft, ne? Und ja, dann so ein Düsenjäger oder so.
Du musst mal in so eine genau, Hammer-Eisdiele gehen. Und wenn dann die typische Frage kommt hier im Becher oder im Hörnchen, dann sagst du in der FJ2, was war das?
42.
42.
Das mache ich.
So.
Das mache ich.
Und ja, aber
die Geschichte von der FJ42 ist auch ganz interessant. Mein Großvater hat früher immer die Bestellnummern der Hörnchen nach dem Jahr benannt, in dem er die Waffeln rausgebracht hat. Mhm. Das wird jetzt nicht gerade 42 gewesen sein, weil wir da ja noch den Krieg hatten. Aber ich denke mal anschließend.
Hat er die Idee gehabt vielleicht in dem Jahr?
Und dass so diese Größe eben gefragt ist. Und wenn man sich mal überlegt, von 42 oder von, ich sag mal, Ende 40 bis heute, ist das immer noch das meistverkaufte Hörnchen in Deutschland jedenfalls. Andere Nationen haben andere Formen. Dann kann man sich mal überlegen, wie beständig so ein Produkt ist.
Ne? Das FJ, also hier aus Hamm, die Fria-Waffel, 42, FJ ist das meistverkaufte. Ja, FJ Fritz Jaspert, genau wie Fria-Waffeln. Achso, das haben wir noch gar nicht erklärt, ne? Fria-Waffeln, Fritz Jaspert.
Aber ich ganz genau.
Kann man drauf kommen.
Kann man drauf kommen. Wenn nicht, wissen Sie es jetzt. Das ist das meistverkaufte Hörnchen?
Die Hörnchengröße ist das meistverkaufte. Die macht jeder Waffelhersteller. In Deutschland macht das Hörnchen.
Wie viele Kugeln gehen da rein?
Ja, da kann man, ich sag mal, 2 Kugeln.
Ist das hier das, was wir hier haben? Ist das die 42? Nee, ist nicht die 42.
Zeige ich euch gleich mal.
Ja. Aber Sina, wir haben noch nicht alle. Es gibt ja inzwischen auch so in Becherform, ne?
Genau. Früher gab es die Becher nur als gepresste Variante. Eben das, was wir gerade hatten, was so typisch für Softeis ist.
Die so ein bisschen, ja.
Und mittlerweile produzieren wir die auch aus dem süßen Teig. Und das ist dann eher, man kann sich das vorstellen wie eine Art Stempel, wo das Blatt nicht gedreht, sondern auch gestanzt wird. Lässt sich tatsächlich auch sehr gut verkaufen.
Aber ich habe da direkt eine Frage. tut das nicht weh, wenn Leute daraus Eis löffeln und es dann vielleicht nicht ganz aufessen, sondern wegschmeißen?
Ja, grundlegend schon, aber zumindest gibt es noch die ökologische Sichtweise, dass es immer noch besser ist als ein Pappbecher, der irgendwo in der Natur landet.
Das ist guter auch Punkt, richtig. Da freuen Punkt. Sich dann vielleicht noch Tauben oder ja, so. Ne? Ja. Was haltet ihr überhaupt von Leuten,
Im Übrigen werden unsere Waffeln ja immer aufgegessen.
Absolut. Mhm. Also ich werde die auch gleich aufessen, aber ja, das ist jetzt hier im Podcast ein bisschen semi.
Wenn du das sagst, dann ist das so.
Aber was haltet ihr überhaupt von Leuten, die Eis gar nicht in der Waffel essen, sondern im Becher? Gehören doch verboten, oder?
Richtig. Aber dann kommen wir ja gar nicht mehr nach.
Also ihr könnt euch nicht beschweren. Die Nachfrage ist ungebrochen.
Das ist auch völlig konjunkturunabhängig. Also es ist nicht so, dass wenn die Konjunktur schlechter läuft, dass dann weniger Eis gegessen wird. Ich denke vielleicht, manchmal habe ich den Eindruck eher umgekehrt, dass man sich so ein kleines Vergnügen dann eben immer noch gönnt.
Und ja, gerade Speiseeis ist ja schon extrem teuer geworden jetzt durch die teuren geworden. Zutaten und so. Also sagst du selber, das ist schon, also 2 Euro ist ja heute schon normal fast.
Ja, aber was kostet auch heute ein Bier oder alles Mögliche? Ist alles ja sehr teuer geworden, ne?
Aber das gönnen sich die Leute trotzdem, da ist ja kein Mangel.
Also ich denke, in wirtschaftlich schlechteren Zeiten werden nicht vielleicht so viel Eisbecher in der Eisdiele selber gegessen, weil die natürlich dann im Verhältnis noch teurer sind. Aber so ein Eis im Hörnchen.
So für unterwegs.
Das, genau.
Kann man sich gut wegschlabbern, ne?
Ja. Aber das ist ein guter Ansatz, ne? Also wir haben uns vorher auch ein paar Gedanken gemacht, was können wir hier noch fragen, was wollen wir eigentlich genau wissen und so. Und da haben wir schon gedacht, so Eis, Mensch, und die Eiswaffel dazu, das wird es immer geben, oder? Also es ist eigentlich doch etwas, ein Industriezweig, sage ich jetzt mal, der ist nicht vom Aussterben bedroht.
Man sieht da beispielsweise auch auf den Weihnachtsmärkten, wo ist am meisten los, an welchen Ständen? Immer da, wo es was zu essen und zu trinken gibt.
Ist doch so. Gegessen und getrunken wird immer, ja, sagt man, ne? Unter Schaustellern. Das ist so. Das heißt, Sina, du kannst hier beruhigt in die Firmennachfolge einsteigen, kann eigentlich nicht viel passieren.
Nein, eigentlich nicht.
Trotzdem möchte ich nochmal auf den wirtschaftlichen Aspekt jetzt kommen. Das hast du so nett so gesagt, Ulf. Aber wie ist es denn aktuell, die Lage? Seid ihr aufgrund der Weltsituation, die ja nun seit ein paar Jahren auch angespannt ist, wie schwierig ist es für euch, beziehungsweise ist es aus eurer Sicht genug, was die Bundesregierung da im Moment für Unternehmer wie euch macht?
Also wir sind, sagen wir, die Weltlage, die wir im Augenblick haben, betrifft uns erstmal dadurch, dass die Energiepreise wieder sehr stark steigen, ne? Das muss man dann, wenn es nicht wieder besser wird, mal sehen, wie sich das noch im Laufe des Jahres entwickelt, muss man dann doch irgendwie versuchen, an die Kunden weiterzugeben. Ne? Daran geht dann kein Weg dran vorbei. Ne?
Dann wollen wir hoffen, dass trotzdem weiterhin Eis gegessen wird. Aber bisher lief das ja alles ganz gut. Corona habt ihr auch, das war natürlich auch ein Einbruch, ne? Habt Corona, ihr aber auch wieder ganz gut überwunden.
Also ich habe früher immer gesagt, das ist ein sehr sicheres Geschäft. Wie gesagt, also konjunkturunabhängig, nur vom Wetter abhängig natürlich, wenn man jetzt, ich sag mal, wirklich einen sehr schlechten Sommer hat und verregnet und kalt, dann verkaufen natürlich weniger, das ist klar. Aber dann gleicht sich's vielleicht im nächsten Jahr wieder aus. Und als Corona kam, was ich mir nicht vorstellen konnte und alle Geschäfte zu waren und ich hatte die erste Information von unserem Geschäftsführer in Italien, das war irgendwann im Februar, der sagte jetzt ab morgen ist hier alles zu. Ja, das ging ja von Bergamo aus damals in Italien. Man hat ja noch die gestapelten Särge da in Erinnerung. Und dann habe ich gedacht, oh, das wird schwierig. Und da muss man sich vorstellen, dass wir den ganzen Winter durchproduzieren fürs Frühjahr. Wenn wir nicht durchproduzieren würden, die Waffeln sind ja sehr lang haltbar wie ein Knäckebrot, dann würden wir gar nicht nachkommen im Sommer. Und dann hat man das Lager voll. Und denkt, was macht man denn jetzt? Was können wir davon noch verkaufen? Ja, und dann sind wir das erste Mal, solange ich jedenfalls denken kann, haben wir dann Kurzarbeit gemacht. Und dann eben nur noch die Maschinen laufen lassen für Artikel, die uns doch noch fehlten. Und dann ging das so bis, ich glaube, ab Juli haben wir wieder so halbwegs normal gearbeitet.
Aber Gott sei Dank sind Waffeln lange haltbar. Dann konnte man die schon da waren, wenigstens richtig noch abverkaufen nach und nach.
Ja, richtig. Ja.
Sina, in 4. Generation dann hier. Wir haben schon gesagt, du übernimmst ein gut bestelltes Feld. Hattest du überhaupt eine andere Wahl? Oder hieß es, selbstverständlich, also die nächste Generation geht natürlich hier in eine Waffelfabrik?
Nein, ich hatte schon eine freie Wahl. Also es war mir komplett überlassen, was ich mache. Ich habe mich auch tatsächlich erst sehr spät entschieden, würde ich sagen. Also ich bin natürlich mit der Firma groß geworden. Für mich hing da immer auch mehr dran. Aber ich konnte mich ganz lange nicht entscheiden, ob ich nicht in die Psychologie gehen möchte, also im psychologischen Bereich. Was vielleicht auch ein bisschen dem verschuldet ist, dass meine Mama Lehrerin ist und ich mir das auch immer gut vorstellen konnte. Aber ich habe mich dann letzten Endes doch für die Wirtschaft entschieden.
Aber wenn du da ein psychologisches Interesse hast, ist das, glaube ich, nicht unbedingt verkehrt später als Firmenchefin, so mitarbeiterführungsmäßig. Dass Nein. man da ein bisschen sensibel ist und feinfühlig. Nicht, dass dein Papa das nicht wäre, das kann ich nicht beurteilen, aber ist von aber den Voraussetzungen.
Auf jeden Fall weniger als Sina, das kann ich, glaube ich, sagen.
Aber ich glaube, ihr habt langjährige Mitarbeiter, ne?
Ja, genau.
Was ja eigentlich immer für das Firmenklima auch spricht, ne?
Ja.
Was hast du denn gelernt?
Ich habe International Business Studies studiert, was im Prinzip auch nur Betriebswirtschaftslehre, nur mit den Sprachen dabei ist. Englisch ist gesetzt und man kann sich zwischen Spanisch und Französisch entscheiden. Ich habe Spanisch genommen und tatsächlich habe ich mich dann auch breiter aufgestellt in dem Wahlbereich und habe dann tatsächlich auch meine Abschlussarbeit am Lehrstuhl für Arbeits- und Organisationspsychologie geschrieben.
Und wo war das?
In Paderborn.
Aha, du bist also erst... Ich wollte jetzt gerade sowas sagen, gegen die große weite Welt hinausgegangen, aber okay, du warst in Paderborn.
Na, ich war tatsächlich in der großen weiten Welt. Ich habe angefangen zu studieren in Kiel, Betriebswirtschaftslehre, habe da dann aber aus verschiedensten Gründen aufgehört, bin dann übergangsweise nach London gegangen und habe da in einer kleinen Privatbank ein Projekt begleitet und habe mich von da eben neu beworben und bin dann nach Paderborn gegangen.
Und dann wieder ganz bewusst nach Hamm zurückgekehrt.
Genau.
Und seit wann läuft das jetzt, dass du hier die Chefin bist?
Eingestiegen offiziell, also meinen Abschluss habe ich 21 gemacht, offiziell eingestiegen bin ich 22 und die Anteile übernommen von meinem Onkel und einen Teil von meiner Tante habe ich
22.
War das noch 22, ja?
Mai 22. Mhm.
Und, wie läuft's, Ulf?
Läuft gut.
Ja? Ja. Kurz und knapp jetzt.
Ich würde lieber die Sina gerne fragen. Jetzt ist der Papa
aber doch rausgehen?
Immer noch normal. Ist der Papa doch immer noch hier im täglichen Geschäft, ne?
Ja, genau.
Empfindest du das als Hilfe oder als Hürde?
Es ist mal so. Also man hat schon seine Vorteile dadurch, man hat aber natürlich an einigen Stellen vielleicht auch ein bisschen härter zu kämpfen. Gerade wenn man in einer Art und Weise einen Betrieb von jemandem übernimmt, dem immer viel am Betrieb gelegen hat, für den das quasi auch wie eine Art Baby ist und man selber halt auch das kleine Baby ist.
Und immer bleiben wird als Tochter wahrscheinlich, genau. Oder? Hättest du denn... neue Ideen, die du gerne, wenn du dann, oder ich meine, du bist ja im Prinzip schon Chefin, die du gerne umsetzen würdest in
FJ26 Zukunft? Kommt jetzt bald raus, FJ oder FJ27 dann bald vielleicht.
Oder SJ dann in dem Fall.
Ist dann SJ?
Wer weiß.
Die Nummern sind schon belegt.
Ach so, dann müssen wir was ganz was Neues
überlegen. Keine Ahnung, irgendeine neue Waffelart, einen neuen Geschmack, keine Ahnung.
Also Ideen habe ich grundlegend schon, ja. Aber ich muss auch sagen, da haben wir auch jetzt kein Problem. Also wenn ich irgendwas Neues umsetzen möchte oder irgendwas, das ist schon, dass ich dann von meinem Vater unterstützt werde und das auch ausprobieren kann.
Mhm. Wie?
Ja, wir gucken. Der Genießer schweigt.
Man muss auch mal kurz in die Gesichter schauen und nichts sagen. Nein, aber Ulf, wie gelingt dir das denn oder wie wird es dir wohl gelingen, dann vielleicht mal endgültig dich rauszuziehen?
Also ich fange zumindest damit an oder bin damit angefangen. Das haben wir jetzt seit letztem Herbst gemacht, dass ich mich bemühe, freitags nicht mehr zu kommen. Also morgen bin ich zum Beispiel auch nicht da.
Freitags ist er nie da.
4 Tage Woche.
Nein, also wir machen schon deutlich mehr Urlaub, meine Frau und ich, als früher. Ne? Und auch zum Beispiel letztes Jahr haben wir unsere erste Kreuzfahrt gemacht, so 14 Tage waren wir im Nordkap. Im Juni, also über die längsten Tage, das hätte ich früher in der Hauptsaison nie gemacht.
Und das klappt auch?
Das hat auch geklappt, ja. Ich war ja auch zwischendurch gar nicht erreichbar, weil man irgendwo JWD, ich hatte gar keinen Empfang. Und es hat trotzdem geklappt, ne? Und sie ist auch hinterher sehr gelobt worden von unserem Geschäftsführer in Italien. Sagt sie, das hätte alles super gelaufen, ja. Kann man da froh sein.
Absolut. Also dann jetzt öfter mal eine Kreuzfahrt.
Genau.
Freut sich die Frau und freut sich die Sina. Genau. Was mich noch interessieren würde, die Mitarbeiter, gibt es hier so eine Art, wie man das aus dem Bergbau kennt, so ein Deputat oder wie das hieß, dass die in Waffeln bezahlt werden? Also nicht nur, aber auch, dass die so Weihnachten so ein 5-Kilo-Paket.
Das gibt's nicht. Ich glaube, wenn man das ganze Jahr an der Maschine arbeitet, so viel essen kann, wie man will, dann...
Ne? Könnt ihr beiden überhaupt noch Waffeln sehen oder riechen?
Ich esse jeden Tag Waffeln.
Ehrlich?
Ja.
Ist das auch Teil der Qualitätskontrolle? Musst du da reinbeißen?
Muss ich nicht, aber es ist automatisch, wenn ich an den Maschinen vorbeigehe. Ich esse insgesamt sehr gerne, muss ich sagen. Nicht nur Waffeln. Das ist so ein Automatismus bei mir. Ja, klar. Im Prinzip ist es ja auch noch eine Qualitätskontrolle, richtig.
So kann man es auch verkaufen, ne?
Gibt schlimmere Jobs, also Teile des Jobs an der Stelle, ne, glaube ich.
Eine Frage habe ich noch. Ja. Wo seht ihr, oder speziell du, Sina, du wirst das vielleicht eher erleben, ohne dir zu nahe treten zu wollen, Ulf, wo siehst du Fria-Waffeln in, sagen wir mal, 50 Jahren?
Oh, das ist eine gute Frage tatsächlich. Also für mich wäre mein Traum immer noch hier, weil, also nochmal zu dem Thema, was vorhin einmal auch Thema war mit dem Standortwechsel. Wir haben halt auch Familien, wo verschiedene Familienmitglieder für uns arbeiten, auch teilweise Mitarbeiter, die seit über 30 Jahren für uns arbeiten, die eben den Vorteil haben, dass wir mit dem Bus hier erreichbar sind. Und deswegen würde ich mich und Fria-Waffeln immer noch in Hamm sehen. Ich würde aber tatsächlich uns so sehen, mein Traum wäre es, noch eine andere Art mit selben Maschinen zu produzieren können, aber die Idee ist leider bis jetzt ausgeblieben, so dass wir tatsächlich auch im Winter normal unter voller Besetzung durcharbeiten könnten.
Gibt es eigentlich so eine Art herzhafte Waffel, die auch diesen Herd, ich überlege das gerade, so herzhaft, viele mögen ja so herzhaft. Wir haben ja in der, zum Beispiel auf dem Weihnachtsmarkt für Lichtblicke immer Gebäck verkauft. Und da haben wir irgendwann mal angefangen, auch herzhaftes Gebäck zu. Und das war erstaunlich gefragt. Das wäre doch vielleicht was für den Winter.
Wir haben ja eben mal über gepresste und gedrehte Waffeln gesprochen. Ne? Die gepressten Waffeln ohne Zucker oder nur mit einem geringeren Zuckergehalt, die kann man natürlich auch herzhafter backen. Ne? Zum Beispiel machen wir für Pommes frites und so, für die Weihnachtsmärkte machen wir auch so eine Schale, die ist dann eben so ein bisschen mit so einem salzigen Geschmack, aber direkt ein Produkt, was man vielleicht im Lebensmitteleinzelhandel verkaufen kann. So was hast du gedacht, ne?
So eine Art der Cracker, ja, oder so,
ja,
ne?
Da sind die Maschinen jetzt nicht direkt drauf ausgelegt, was ist das eine. Zum anderen hat man einen ganz anderen Kundenkreis damit. Also im Lebensmitteleinzelhandel ist schon speziell, da muss man auch einen Zugang zu haben. Und mit einem Produkt da reinzukommen, das ist auch nicht so einfach. Die wollen ja gar nicht so viel Anlieferungen haben, sondern ja möglichst kombinieren, damit die nicht so einen großen LKW-Verkehr haben.
Ah, okay. Also jetzt in die Supermärkte schon reinzukommen, ist dann eher das Problem.
Ja, das ist dann schon nicht so einfach, wenn man nicht drauf ausgerichtet ist. Kann man sich natürlich drauf ausrichten, klar. Da müsste man vielleicht noch ein paar andere Produkte haben, ja.
Kann die Sina ja noch mal ein bisschen drauf rumdenken. Die ist eben ja noch eine Weile hier im Betrieb.
Genau, wie man, 50 Jahre sind ja auch noch lang.
So, wie man die Idee eventuell weiterverfolgen kann. Ne? Irgend so eine Crackerbude auf dem Weihnachtsmarkt.
Ja.
Von Fria.
Wir kommen vorbei.
Auf jeden Fall. Machen wir. Sind die ersten Kunden. Genau. Jetzt kommen wir aber zum Schluss, wie immer, zu unserer Schlussaufgabe.
Ja, die Schlussrunde.
Dürfen Sie die zusammen beantworten diesmal oder jeder einzeln?
Vielleicht sind die ja so kreativ, dass Ihnen direkt sehr viel dazu einfällt. Wir gucken mal. Aufgabe ist jetzt nicht besonders schwer. Es hat ein bisschen was mit dem Oberthema zu tun, nämlich mit unserer schönen Stadt. Und da wollte ich euch fragen, welche drei Worte verbindet ihr mit Hamm? Ganz spontan.
Also ich den Elefanten. Der Ursprung, also sagen wir die Ursprungsindustrie hier, die Zechen. Rina, hast du noch ein Wort?
Also beim Elefanten und bei den Zechen wäre ich auf jeden Fall auch mitgegangen. Als drittes wäre es für mich tatsächlich der Kurpark. Aber das liegt einfach daran, weil ich sehr nah am Kurpark aufgewachsen bin.
Genau, das hätte ich auch als drittes gesagt, weil wir direkt daneben wohnen.
Wie cool. Stark. Das sind jetzt drei Sachen, die haben wir bisher noch nicht gehabt.
Das haben wir so noch
nicht. Lustig. Sowieso sagen irgendwie alle Leute doch was anderes.
Mhm. Ja, was ist denn? Gibt es da irgendwie so ein Hauptthema?
Da müsst ihr in den Podcast reinhören. Ja. Und zwar in alle Folgen.
Oh.
Und das gilt für euch natürlich auch. Also es gibt noch diverse Folgen online, immer wieder gerne einschalten. Und damit sagen wir erstmal vielen, vielen Dank. Das war sehr nett, sehr lustig und sehr lecker hier bei euch.
Wir beißen jetzt noch mal in die Waffel. Alles Gute.
Okay. Tschüss.
Oh, ja. Das waren Hammerstimmen, der Podcast aus unserer Stadt. Wenn dir die Folge gefallen hat, teile sie gern weiter und bleib dran. Es warten noch viele spannende Menschen und Geschichten auf dich. Präsentiert und für den Gaumen abgerundet von Schürmanns Genusswelten, deinem Experten für exzellente Weine, köstliche Spirituosen und besondere Biere.